ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Usbekistan wollen wir uns heute anschauen, hier inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Usbekistan in Zentralasien, die Musik deutet schon etwas darauf hin, eine ehemalige sowjetische Teilrepublik und ein Land, bei dem bestimmt einige nicht mal eben blind auf der Landkarte zeigen können, wo es überhaupt liegt. Wir arbeiten gleich mal daran, Dennis Burg war in Usbekistan für uns und jetzt im Studio. Hallo Dennis.
Hallo Udo.
Dennis, wusstest du denn, wo Usbekistan liegt, bevor du die Reise vorgenommen und geplant hast?
Also als ich geplant habe, ja, aber die Vorgeschichte ist schon interessant. Vor 10 Jahren habe ich mal mit einer Freundin gesprochen, die ist ebenfalls total reiseverrückt. Und die hat mir so vorgeschwärmt, ja, Usbekistan entlang der Seidenstraße, das wäre es wahrscheinlich. Und dann habe ich diesen Gedanken für mich aufgegriffen, habe jahrelang immer drüber nachgedacht und habe gesagt, irgendwann machst du das mal. Und letztes Jahr habe ich mit meinem besten Freund gesagt, so, wir machen jetzt zusammen Usbekistan. Und dieses Jahr war es dann endlich soweit, dann haben wir die Koffer gepackt.
Du hast die Koffer gepackt. Wie hast dich denn vorbereitet? Muss man sich auf eine solche Reise richtig gut vorbereiten, ganz genau?
Also grundsätzlich, ich bin ja ein Freund von Reiseführern, noch das klassische Buch, ein bisschen reinschauen. Allerdings finde ich, immer wichtiger sind auch Reiseblogs im Internet und die helfen mir persönlich und da haben sie mir auch geholfen. Beim Planen von, wie komme ich von A nach B, sind die Orte wirklich so schön, wie sie vielleicht im Reiseführer drinstehen oder lohnen die sich gar nicht, auch mit Blick auf die Jahreszeit von der Vegetation her. Dann haben wir natürlich ein bisschen reingeschaut, wir wollten gerne auch ein bisschen Natur schnuppern, aber haben gesagt, Mensch, Jahreszeit, es ist Anfang März, da ist es nicht ganz so schön in Usbekistan, so grün, also lassen wir das lieber. Aber da war die Vorbereitung unheimlich wichtig, dass wir sagen, okay, was ist machbar, was macht keinen Sinn.
Sind ja auch große Namen, nicht? Samarkand, Taschkent. Wie hast du die Route geplant? Hast du sie so ganz genau geplant?
Wir hatten nicht so viel Zeit, das war unser Problem. Deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, wo starten wir, wo hören wir auf. Grundsätzlich ist es ja so, man fängt ja eigentlich immer in der Hauptstadt an. Ne? Da sind die Flugverbindungen auch die besten. In dem Fall wäre es ja auch dann Taschkent gewesen. Aber wir haben gesagt, nee, da machen wir den letzten Stopp. Als erstes gehen wir nach Samarkand. Wir wollen direkt eintauchen in 1001 Nacht. Und dann haben wir das gemacht, sind dann mit dem Zug nach Shiva, dann zurück nach Bukhara und dann nach Taschkent. Und ja, das war für uns wirklich die ideale Reiseroute.
Shiva hast du gerade genannt, die Oasenstadt, die ist ja eher klein. Wie bist denn darauf gekommen?
Ja, das war halt die Vorbereitung. Ich habe sehr viel in Blogs dann gelesen. Shiva, das ist so ein großes Freilichtmuseum. Das muss man erlebt haben. Eine tolle, befestigte Altstadt. Und genauso war es auch. Also es waren verwinkelte Gassen, kleine Moscheen. Und es hat ein unheimlich schönes Feeling gehabt. Aber ich bewege mich halt auch gerne bei so Reisen außerhalb der Touristenpfade. Und da muss ich sagen, war Shiva höchst interessant.
Und wir besuchen jetzt mit Dennis Burg das große Freilichtmuseum, wenn man so will. Und eine Schule in Shiva.
Shiva. 90.000 Einwohner hat die Oasenstadt im westlichen Teil des Landes. Der historische Stadtkern gleicht einem Freilichtmuseum. Moscheen und Mätressen, verwinkelte Gassen, immer wieder neue Ansichten. Händler bringen ihre Souvenirs an Mann und Frau. Der Innenstadtkern wurde in das UNESCO-Welterbe aufgenommen. Ich verlasse die Altstadt, die von einer gut erhaltenen Stadtmauer samt 4 Toren umringt ist. Mein Ziel, Schule Nummer 9. Hier haben die Schulen und Kindergärten keine Namen, sondern Ziffern. Die 9 steht oberhalb des Schuleingangs, in grün gehalten. Wie auch die Fensterrahmen an dem gelben Gebäude. Auf dem Schulhof davor spielen Kinder, schauen den Gast aus Westeuropa irritiert, zugleich aber interessiert und neugierig an. In der Schule Nummer 9 eingetroffen, werde ich im Eingangsbereich nicht nur mit großen Augen erwartet, sondern auch feierlich begrüßt. Schüler musizieren, präsentieren einen Volkstanz, Brot und Salz werden mir gereicht. Besuch aus dem fernen Deutschland, für Schule, Lehrer, Schüler und Schülerinnen Nicht nur ein besonderer Augenblick, sondern auch eine Geste der Gastfreundlichkeit, die ich auf dieser Reise durch das Land immer wieder erfahren habe. Nach der Begrüßung durch den Schulleiter löst sich die quirlige Menge wieder auf. Die Schüler müssen so langsam in den Unterricht. Die Mädchen und Jungen tragen fast alle Schulkleidung. Die Jungs weißes Hemd und Weste, manche haben sogar eine Krawatte gebunden. Die Mädchen sind mit einer weißen Bluse gekleidet. Ich betrete ein Klassenzimmer, in dem Deutsch unterrichtet wird. Neben einer Tafel hängen Schautafeln an der Wand, das deutsche Alphabet oder eine Übersicht, wie Lebensmittel, also Brot, Obst und Gemüsesorten, auf Deutsch heißen. Selbst ein Einkaufswagen ist abgebildet und beschriftet. In 10 Tagen Usbekistan habe ich keinen einzigen Einkaufswagen gesehen. Am Lehrertisch sitzt Gulnora Hatschevia. Die 60-Jährige ist Lehrerin und unterrichtet unter anderem Deutsch.
In unserer Schule lernen die Schüler von 1. Klasse bis 11. Klasse. 1. Klasse lernen Deutsch nur hören und sprechen. Und 2. Klasse beginnen wir Buchstaben lernen.
Gulnora selbst hat in der Hauptstadt Taschkent Fremdsprachen gelernt, war auch selbst mal in Berlin. Nachmittags gibt sie zusätzlich zum Schulunterricht weitere Deutschkurse. Ihr Ziel ist es, dass die Kinder ein wenig mehr über den Tellerrand hinausschauen.
Und auch lernen sie Deutschlands Landschaften, die Städte, Berge, Wälder und alles über Deutschland.
Natürlich sei Englisch in Usbekistan die Fremdsprache Nummer 1. Direkt danach komme aber bereits Deutsch, sagt Gunora. In keinem anderen Land Asiens gäbe es aktuell mehr Menschen, die Deutsch lernen, als in Usbekistan. 400.000. In der Sowjetunion war Deutsch ohnehin eine weit verbreitete Fremdsprache. Die DDR lässt grüßen. In 27 Jahren Unabhängigkeit geriet das Land politisch und wirtschaftlich in die Isolation. Erst 2016 öffnete sich das Land, was auch Deutschland wieder attraktiver machte. Fleißig Deutsch lernt auch Timur. Der 17-Jährige tue sich dennoch manchmal sehr schwer.
Ja, besonders Deutsch ist grammatisch sehr schwierig.
Timurs Plan ist es, später in Deutschland Business Management zu studieren. Wenn alles nach Plan läuft, möchte er auch später in Deutschland leben. Hier unterscheidet er sich von anderen. Denn viele wollen nach ihrer Ausbildung oder Studium in Deutschland wieder zurück in die Heimat, hier leben und arbeiten.
Natürlich ist Shiva meine Heimat, hier wurde ich geboren. Und natürlich fühle ich mich hier sehr wohl. Aber ich möchte mit meiner Familie später viel reisen und viel sehen. Und deshalb muss ich viel Geld verdienen, um meinen Lebensunterhalt zu verbessern.
Timurs Vorteil? Die Familie unterstützt ihn bei seinem Vorhaben. Die Mutter arbeitet in einer Firma als Zeichnerin, der Vater ist Bauarbeiter. Eine Unterstützung, die sich auch Subaida wünscht. Die 17-Jährige sitzt im Unterricht, büffelt Deutsch. Sie hat wie Timur den großen Traum, in Deutschland zu studieren. Aber ihre Eltern, der Vater ist Bauer, die Mutter arbeitet als Krankenschwester, verbieten es ihr. Und das mit einer für sie schwer zu akzeptierenden Begründung.
Ich bin Mädchen. Für Mädchen nicht gut, sagen meine Eltern. Sie haben Angst. Dort bin ich allein.
Seit ihrer Kindheit träume sie davon, in Deutschland zu leben, zu studieren und zu arbeiten. Das sagt sie, während sie an ihrem Platz in der Klasse in einem Deutschbuch Fragen beantwortet. Woher dieser Wunsch komme, könne sie gar nicht genau sagen. Es sei mehr die Faszination für das Land als der Umstand, dass sie in Deutschland mehr verdienen könne. Der monatliche Durchschnittslohn in Usbekistan belief sich 2022 auf 230 Euro. Subaida schaut auf ein Bild, das Goethe zeigt. Sie wolle Lehrerin werden, sagt sie. Sie gehe gern auf die Schule, habe viele Freunde, mit denen sie ihre Freizeit verbringe. Aber gleichzeitig sei sie viel zu Hause.
Ich bastle und höre viel Musik. Aber am meisten lerne ich Englisch und Arabisch, ganz ohne Lehrer.
Subaidas jüngerer Bruder möchte später auch auf die Uni gehen, erzählt die Schülerin. In Deutschland
meine Eltern erlauben, denn er ist Junge. Ich bin Mädchen, er ist Junge. Junge ist stark.
Ihren Eltern macht sie keinen Vorwurf, sagt sie traurig. Sie weiß, dass trotz der Öffnung ihres Landes in den letzten Jahren Teile der Gesellschaft und das Denken immer noch sehr konservativ sind. Sie ist sich sicher, dass sie ihren Kindern später keine Steine in den Weg legen wird. Dann schaut Zubaida wieder in ihr Buch und büffelt weiter Deutsch.
Der Traum, in Deutschland zu studieren, Dennis, hat denn Deutschland ein so gutes Image in Usbekistan?
Also ich hatte den Eindruck, ja, und es ging eigentlich immer um zwei Themen. Es ging entweder um Autos, also Mercedes war immer das ganz große Thema beim Taxifahrer.
Der Klassiker.
Und, ja,
Mercedes,
es war immer so automatisch. Immer. Mercedes, Mercedes. Und das zweite war natürlich Fußball. In der Regel ging es um den FC Bayern und Thomas Müller, aber ich hatte auch den ein oder anderen Fußballexperten, der nicht nur Dortmund kannte, sondern der kannte sich bei Bayer Leverkusen richtig gut aus. Also Fußball in Deutschland, das ist den Usbeken durchaus ein Begriff.
Tja, Fußball und Automarken gibt noch andere als Mercedes, wissen wir nicht. Wir müssen jetzt auf die aktuelle Lage auch einmal schauen, das geht einfach nicht anders. Wie geht denn Usbekistan mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine um?
Also auf mich wirkt das alles so ein bisschen verzwickt und das gilt auch für die anderen zentralasiatischen Staaten. Ja, sie sind ja bekannt dafür, dass sie eine enge Beziehung zu Russland haben. Es gibt natürlich auch Wirtschaftsbeziehungen, aber ich habe den Eindruck und die Statistiken zeigen es auch, China wird immer, immer wichtiger für Usbekistan. Und ja, der usbekische Außenminister 2022 hat sich auch, sagen wir mal, von Russland, von Moskau abgewandt, hat gesagt, die Ukraine, die Souveränität und die Unabhängigkeit, die erkennen wir an. Aber ich habe so insgesamt den Eindruck, dass vor allem in Usbekistan sich da die Regierung komplett raushalten will aus diesem ganzen Krieg und sagt, ja, macht ihr mal, aber lasst uns in Ruhe.
Lasst uns in Ruhe, die Regierung will sich raushalten. Wie war das denn mit den Menschen? War das ein Thema auf der Straße im Gespräch?
Ganz vereinzelt, aber auch nur dann, wenn ich die Leute darauf angesprochen habe. Der Grundtenor war, der Angriff Putins auf die Ukraine, der ist falsch. Gleichzeitig aber auch, wir haben jetzt nicht die Angst, dass Russland auch bei uns einmarschiert. Man hatte aber so den Eindruck, das wurde jetzt nicht frei von der Leber weggeredet, das war eher doch so ein Verhaltensgespräch. Aber auch das waren nur Momentaufnahmen, also da kann es auch andere Meinungen durchaus geben.
Wie waren das denn überhaupt mit den Gesprächen? Oder besser gesagt, in welcher Sprache hast du die Gespräche geführt?
Also mit Deutsch kommst du, wenn du nicht gerade in einer Schule bist, in der Deutsch gelernt wird, nicht wirklich weit. Mit Englisch kommst du ein bisschen weiter, aber das kann manchmal auch ein bisschen schwierig werden. Wenn gar nichts mehr geht, Hände und Füße oder halt das Handy. Also das war schon praktisch, wenn du mal zum Beispiel auch die Speisekarte abfotografiert hast und hast dann erfahren, was isst du da eigentlich?
Aber Russisch wäre schon auch eine Möglichkeit, können ja ein paar Menschen auch schließlich.
Durchaus, ja.
Okay, also notfalls mit dem Smartphone unterwegs, wir kennen das ja, das geht ja relativ gut, auch nicht immer hin und her reichen. So. Tja, wie spricht es sich? Das ist die eine Frage. Die andere, wie reißt es sich? Wie sieht es denn aus mit der Infrastruktur? Kann man mit Bus und Bahn unterwegs sein, geht das?
Also die großen Strecken empfehle ich dir, nehme den Zug. Es gibt auch Überlandbusse, die haben wir jetzt nicht benutzt, wir sind nur mit dem Zug gefahren und das hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Also Tickets kaufst du am Schalter, aber auch über die App. Gut, wenn die abstürzt, musst du doch wieder zum Schalter, aber der Bahnmitarbeiter, der war total nett und hat akribisch diese zwei Tickets noch rausgesucht. Und es ist irgendwie eine schöne, nostalgische Sache, ist ja grundsätzlich Zugfahren, es entschleunigt ja, aber in Usbekistan war das schon toll, es gab auch einen Speisewagen, also sowas, was wir bei uns noch so halbwegs kennen, aber du bummelst da durch die Steppe und es war einfach nur schön. Es gibt auch einen Hochgeschwindigkeitszug, aber wir haben den langsamen genommen, der war noch günstiger und hatte noch mehr Charme.
Bummel ist besser, würde ich auch sagen, dann im Speisewagen schön aus dem Fenster gucken und irgendwas Leckeres essen. So. Das hört sich gut an. Jetzt mit Dennis Burg mit dem Zug durch Usbekistan.
An diesem Morgen nehme ich den Zug von Urgenç nach Bukhara. Wie in Usbekistan üblich, können nur diejenigen den Bahnhof betreten, die einen gültigen Fahrschein haben. Nach einer Sicherheitsschleuse warte ich, wie alle anderen Reisenden, auf den Zug. Kurze Zeit später dürfen wir auf den Bahnsteig zu unseren Waggons. Ein Bahnmitarbeiter checkt die Achsen der weiß-grünen Waggons. Und der Schaffner kontrolliert am Waggoneingang die Tickets oder QR-Codes auf dem Handy. Englisch kann er nicht. Dennoch will er wissen, woher ich bin.
Germania.
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 Name is Hitler.
Germania. Hitler. Es ist nicht das erste und auch nicht das letzte Mal, dass ich auf die Nazi-Vergangenheit Deutschlands angesprochen werde. Ich sitze in einem Viererabteil mit vier Betten. Auf dem Tisch am Fenster liegen Teebeutel und Zuckerstücke der Eisenbahngesellschaft. In einem anderen Teil des Waggons kann ich mir heißes Wasser geben lassen. Der Gang ist mit einem dunklen Holz verkleidet. Später erfahre ich, dass es sich um einen ausrangierten Waggon der DDR-Reichsbahn handelt. Dann setzt sich der Zug in Bewegung, verlässt die Stadt. Und etwa eine Stunde später schaue ich nur noch auf wenige Häuser. Die Reise dauert heute insgesamt 6 Stunden. Aus dem Fenster schauend erblicke ich nur Steppe. Auf Dauer wirkt die kahle Aussicht ermüdend. In einem Abteil sitzt Lia. Die Französin liest ein Buch, schaut in Abständen raus ins Nichts. Lia ist 33 Jahre, aus Paris und hat sich für ihren ersten Trip allein Usbekistan ausgesucht. Es sei der Reiz, persische und russische Kultur zu erleben.
Ich fühle mich wie in der UdSSR, so wie ich es in Erzählungen gehört habe. Aber ich genieße es, denn es ist alles etwas langsamer und man hat Zeit, andere Leute zu beobachten. Es ist wirklich ruhig. Es ist bequem, sehr cool, sehr sauber, aber halt etwas altmodisch. So ein bisschen wie das Land.
Sie finde es interessant zu beobachten, wie sich das Land gerade öffne. Der Kapitalismus halte immer mehr Einzug. In Chiva zum Beispiel werde der Tourismus immer wichtiger. Gleichzeitig profitiere das Land von seinen Rohstoffvorkommen. Erdgas, Uran, Gold, Silber, Kupfer. Dem Land sagt Lea eine goldene Zukunft voraus. Ähnlich sieht es Selim. Der Belgier sitzt mit einem Freund ein paar Abteile weiter, kann sich an der Steppe gar nicht satt sehen. Der 26-Jährige hat sich in dieses Land mit seiner Geschichte, Architektur, Gastfreundschaft und Natur verliebt. Vor allem die unterschiedlichen klimatischen Zonen sind für ihn während der Reise quer durchs Land faszinierend.
Als wir von Taschkent nach Samarkand fuhren, lag noch Schnee. Daher war die Landschaft sehr schön. Es war wie eine endlose Landschaft mit wundervollem weißen Schnee. Aber jetzt ist es natürlich wie eine Wüste, die sich nicht wirklich verändert. Dennoch ist es trotzdem schön, die verschiedenen Landschaftstypen in diesem Land zu sehen.
2 Tage später setze ich die Reise von Bukhara in Richtung Taschkent fort. Bukhara, die heilige Stadt, war einst Zentrum des Islams, was sich bis heute in den vielen Moscheen vor Ort widerspiegelt. Auch in diesem Zug gibt es Viererabteils und Großraumwaggons. Geschäftsleute, Familien, alte Menschen mit viel Gepäck. Alle wollen sie in die Hauptstadt Taschkent. Auch Toni Saar möchte dorthin. Für den 22-Jährigen ist es erst die 2. Zugfahrt durch Usbekistan. Er arbeitet im Betrieb seiner Eltern. Zusammen mit ihnen handelt er mit Stoffen aus China, die er an den Großhandel in Usbekistan weiterverkauft. Toni wurde im neuen Usbekistan geboren, kennt die Sowjetunion und den Kalten Krieg nur aus Schulbüchern und freut sich, dass sich das Land in den letzten Jahren immer mehr geöffnet hat.
Nach der Unabhängigkeit Usbekistans wurde es für die Menschen hier einfacher, vor allem in Bezug auf die Religion. Denn zu Zeiten der UdSSR hatten die Menschen, vor allem die Muslime, nicht wirklich die Freiheit, ihre Religion auszuüben. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR und der Unabhängigkeit Usbekistans hatten wir also mehr Möglichkeiten und mehr Freiheit, unsere Religion auszuüben. Ich finde, das ist die wichtigste Sache, die wichtigste Veränderung.
Über 90% der Menschen gehören in Usbekistan dem muslimischen Glauben an. Der Umgang mit dem Glauben sei dennoch liberal. Und die Toleranz auch gegenüber anderen Religionen sei das, was ihn an seiner Heimat so fasziniere. 5 Geschwister hat Toni und lacht im gleichen Atemzug. Das sei in Usbekistan nichts Besonderes. und dass es ihm im Vergleich zur Landbevölkerung verhältnismäßig gut gehe, sei der normale Lauf der Dinge. Taschkent als Hauptstadt habe sich eben in den letzten Jahren rasant entwickelt. Und auch wenn die russischen Einflüsse dort noch groß seien, sieht Toni das Land und die Leute auf einem guten Weg, sich weiter eigenständig zu entwickeln.
Ich glaube, dass Russland immer noch Einfluss auf Usbekistan hat. Aber je weiter wir vorankommen, desto mehr verliert es seinen Einfluss und desto unabhängiger werden wir in Zukunft sein.
Dann nähern wir uns Taschkent. Es ist dunkel geworden. Häuser und Straßen sind beleuchtet. Aus den Fensterscheiben beobachten Toni und ich das hektische Treiben der Hauptstadt. Am Bahnhof angekommen, verabschiedet sich der 22-Jährige mit einem festen Händedruck von mir. Er wolle bald wieder mal Zug fahren, sagt Toni. Er scheint auf den Geschmack gekommen zu sein. Und auch die anderen Fahrgäste wirken trotz der 6 Stunden langen Zugfahrt entspannt. Die Verspätung von 13 Minuten hat keinen aus der Ruhe gebracht.
Wir nähern uns Taschkent, neben Samarkand, einer der großen Namen, die man ja mit Usbekistan verbindet, haben wir vorhin schon mal gesagt. Dennis, wie entwickelt ist denn der Tourismus in Usbekistan?
Also ich glaube, der Tourismus, der wird immer wichtiger. Klar, in Taschkent, da hast du unheimlich viele Hotels, aber auch in den anderen Städten, da machen immer mehr Privatpersonen kleine Pensionen auf. Da gibt es auch ein kleines, charmantes Frühstück. Und da macht es auch unheimlich viel Spaß, bei den Leuten zu übernachten. In diesem Zusammenhang, die kurioseste Unterkunft war in Bukhara bei einem Pensionär. Also meiner Ansicht nach war er schon sehr, sehr alt. Der hatte ein wunderschönes Haus. Und morgens um 8 gab es immer eine Fanfare. Also der durchdröhnte das ganze Hotel, die ganze Pension mit einer Fanfare. Ich glaube, die kam von YouTube oder so. Und das war dann der Appell, so jetzt aufstehen, jetzt gibt's Frühstück. Und dann wurde man im Frühstücksraum unten so ein bisschen in einem halben Innenhof, wurde man eigentlich dann Dauerbeschallt mit usbekischer Musik. Es war kurios.
Dauerbeschallung inklusive, naja, wer es mag. Sag mal, Dennis, du bist ja mit Neugier und vor allem auch mit Mikrofon unterwegs gewesen. Wer ist denn da noch so? Wer macht denn, nach deiner Erfahrung, Urlaub in Usbekistan?
Ich war ja im März da, also das war noch keine Hauptsaison, das war Nebensaison, aber ich hatte so den Eindruck, ja, da trifft sich die ganze Welt. Amerikaner, Spanier, Franzosen. Auch ein paar Deutsche, es waren überraschenderweise für mich nicht so viele Deutsche da, aber die Usbeken haben mir gesagt, die Deutschen sind doch stark vertreten, die kommen noch. Wer auf jeden Fall stark vertreten war, das ist mir aufgefallen, waren die Russen.
Das ist ja eigentlich auch gar nicht überraschend, aber in diesen Zeiten eben doch wieder was Besonderes. Viele Russen, klar. Wie war das denn? Müssen wir nochmal auf den Angriffskrieg zu sprechen kommen. War das dann ein Thema? Hast du mit Russen gesprochen? War da irgendeine Animosität zu spüren?
Also die großen Gespräche gab es da gar nicht. Hello, bye und thanks. Und das war es dann auch gewesen. Vielleicht mal ein kurzer Smalltalk bei der Sehenswürdigkeit. Im Nachhinein, als ich in Deutschland wieder war, ist mir eigentlich bewusst geworden, dass man sich so gegenseitig ein bisschen beäugt hat. Das fand ich interessant, also in dieser Nachschau. Also es kam immer so ein leichter, skeptischer Blick. Also ich will mich nicht da ausnehmen, also auch bei mir war der, dass man immer so gedacht hat, ja, aber auch wie gesagt, das waren Momentaufnahmen.
Aber vielleicht ja ganz typisch für Reisen derzeit in vielen Teilen der Welt. Man führt nicht gleich Diskussionen, ist ja auch kein politischer Frühschoppen, sondern ein Urlaub, aber man achtet so ein bisschen drauf, nicht? Ganz genau. Wir sind jetzt mit Dennis Burg in Taschkent und dort im Hotel Usbekistan.
Der Tag startet mit einer Metrofahrt. U-Bahn-Fahren ist hier nicht nur günstig, das Ticket kostet umgerechnet 20 Cent, sondern auch ein Erlebnis. Die Metro bringt seit 1977 Menschen von A nach B und ist die einzige U-Bahn Zentralasiens. Wie in Moskau sind auch hier viele Stationen reich verziert, viele mit Marmor verkleidet. Es gibt klassische orientalische Architekturmotive, Paläste aus Tausend und einer Nacht oder Motive, die an das Weltall erinnern. Als ich den Untergrund verlasse, treffe ich Fahrhod Reksiev. Der 32-Jährige lehrt an der Universität Architektur und hat sein Hobby zum Beruf gemacht.
In die Ausschläge
Schon als kleines Kind war ich von der Architektur dieser Bauwerke hier in Taschkent fasziniert. Ich habe mich in sie verliebt. Mit den Jahren war für mich klar, ich möchte Architektur studieren. Das war die richtige Entscheidung. In dieser Zeit prägten mich sehr viele Dozenten, vor allem die, die die Architektur von Taschkent geprägt haben. Und genau das hat meine Faszination hier noch verstärkt. Auch die Arbeit der Baudenkmalpflege hat mich immer mehr interessiert. Eine städtebauliche Zäsur erlebte Taschkent 1966. Ein Erdbeben zerstörte damals große Teile der Stadt. Ehrgeizige Planer entwickelten daraufhin einen Stadtbauplan, der ganz im Sinne der Moskauer Sowjetregierung war. Breite Straßen, riesige Plätze, Prestigebauten. Die viertgrößte Stadt der damaligen UdSSR sollte ein Schaufenster des sowjetischen Orients werden. Das Staatliche Museum der Geschichte Usbekistans ist so ein Prestigebau. Ein quadratischer Betonbau, ins Auge stechend verzierte Gitterelemente, orientalisch gestaltet, die als Sonnenschutz fungieren. Nachts strahlt das Innere durch dieses Gitter wie eine festliche Laterne, erklärt Farut. Während er das sagt, leuchten seine Augen. Im restlichen Stadtzentrum zeigen sich immer wieder solche erstaunlichen Symbiosen aus Moderne und Bautradition. Wir kommen während unseres Rundgangs an Mehrfamilienhäusern vorbei. Riesige Bauten, allesamt mit verglasten Wintergärten.
Nach dem Erdbeben gab es eine große Wohnungsnot. Die Architekten mussten also auch Wohnraum für die Menschen schaffen. Dabei war es wichtig, dass die Wohnungen groß genug und zugleich funktional waren, da Baumaterial und Technik knapp waren. Die Küchen zum Beispiel erfüllten ihren Zweck, waren aber sehr klein. Die Menschen sollten ja in den Werkskantinen essen. Und die verglasten Balkone waren letztlich weiterer Wohn- und Abstellraum außerhalb der eigentlichen Wohnung.
Einige Zeit später stehen wir vor der Hauptsehenswürdigkeit Taschkents, einem Hotel. Das Hotel Usbekistan am Timurplatz sieht im ersten Moment wie ein normales Hochhaus aus. Es ist leicht gebogen. Wie beim Staatlichen Museum gibt es auch hier eine Granitfassade und im ersten Stock die gleiche Vergitterungstechnik. Das 1974 erbaute Hotel ist eines der repräsentativsten Baudenkmäler des sowjetischen Brutalismus.
Grund für den Bau des Hotels war das Filmfestival von Taschkent, das für die Sowjetunion sehr wichtig war. Die Besucher, vor allem aus Asien und Afrika, brauchten Unterkunftsmöglichkeiten. Zugleich haben die Menschen von hier aus Taschkent kennengelernt. Das Hotel hat sozusagen die wichtige Aufgabe gehabt, die Sowjetunion mit anderen Menschen aus aller Welt zu verbinden.
Über eine Drehtür betreten wir das Hotel. Ein riesiger Kronleuchter hängt über dem runden Eingangsbereich. In der Mitte ein kleiner Tisch mit frischen Blumen in Weiß und Rosa. Links der Bistro- und Frühstücksbereich, im rechten Flügel die Rezeption mit großen, tiefsitzenden Sitzpolstermöbeln. Die Pagen sind in dunkelblau adrett gekleidet. Die Zimmerflure in den oberen Stockwerken sind mit rotem Teppich ausgelegt. Die Gänge in beide Richtungen wirken endlos. Die Zimmer sind schlicht eingerichtet. Bett, Schrank, Möbel, alles in dunklem Holz. Die Vorhänge könnten aus den 70er oder 80er Jahren sein. Modern wirken die Zimmer samt altem Heizkörper nicht. Auch die Bar im 17. Stock ist ein wenig in die Jahre gekommen. Die Aussicht von hier und dem angrenzenden Restaurant ist dennoch atemberaubend. Einen Ausblick, den Hotschepa täglich genießt. Der 38-Jährige ist hier oben Barkeeper und trägt an diesem Tag ein weißes Hemd, Fliege und eine blaue Weste. Aufgrund seiner Halbglatze hat er verblüffende Ähnlichkeit mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Begrüßt hat er diesen hier oben noch nicht.
Die Leute hier beneiden mich um meinen Arbeitsplatz. Und es ist auch toll hier, egal wie das Wetter ist. Jedes Mal ist es anders. Bei Sonne, Regen oder Schnee, die Stimmung ist jedes Mal besonders. Und das genießen nicht nur meine Gäste, sondern ich auch. Deshalb arbeite ich auch gerne hier.
Und das für rund 200 Euro im Monat plus Trinkgeld. Der Arbeitstag habe 11 bis 12 Stunden, 2 Tage Arbeit, 2 Tage Freizeit. Seit 18 Jahren ist das Hotel Usbekistan, das erst seit ein paar Jahren in Privatbesitz ist, sein Arbeitsplatz.
Ich habe hier viel Erfahrung gesammelt und wurde von der Hotelführung immer gut behandelt. Auch bei der Erziehung meiner Kinder wurde mir sehr geholfen. Ich bin sehr zufrieden. Und ich weiß auch, dass es andere hier in Taschkent schwerer haben.
Dann serviert Hotchepa 2 asiatischen Touristen Wein. Farhod Riksjev schaut unterdessen aus dem Fenster über die Stadt. Er trinkt einen Schluck Tee und atmet tief durch.
Ich bewundere immer wieder aufs Neue, wie sehr mich die Stadtsilhouette fasziniert. Ich genieße diesen Anblick sehr. Die Gebäude sind aus einer anderen Zeit. Sie sind städtebaulich so besonders und in der Verbindung mit der Geschichte und Kultur von Taschkent wirklich einmalig, auch wenn sie aus einer anderen Zeit sind. Sowjetunion, Regime, eine Partei. Politisch und gesellschaftlich war damals alles anders. Aber dieses architektonische Erbe zu haben, das macht mich glücklich und auch stolz.
Farhod hofft deshalb, dass seine Heimat mit ihren einmaligen Bauten bald in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wird.
Der Barkeeper mit dem Blick auf die Stadt, das ist nicht so ganz schlecht natürlich. Dennis, wie viel Reisezeit würdest du für Usbekistan veranschlagen, besser gesagt, du hast vorhin mal gesagt, ihr hättet gar nicht so viel Zeit gehabt. Wie viel braucht man unbedingt und sollte man dann vielleicht auch noch in ein zweites Land?
Also bei uns waren es 10 Tage, 11 Tage, mehr war leider nicht möglich. Ich würde grundsätzlich sagen, 14 Tage machen durchaus Sinn. Erst recht, wenn man vielleicht je nach Jahreszeit noch ein bisschen Natur mitnehmen möchte, vielleicht in der Jurte, mitten in der Steppe übernachten. Also dann sollte man das machen mit 14 Tagen. Mit einem anderen Land zu verbinden, da bin ich grundsätzlich immer ein bisschen skeptisch. Ich glaube, da wird man Usbekistan auch nicht gerecht. Lieber 1001 Nacht in Usbekistan komplett mitnehmen. Und mein Plan ist es ja, nächstes Jahr dann mal Kirgisistan, also das Nachbarland, zu machen und da viel Natur und viel Wandern erleben.
Wir haben Usbekistan ein bisschen kennengelernt und sind ihm hoffentlich einigermaßen gerecht geworden und freuen uns schon auf Kirgisistan. Wenn es denn dazu kommt, dann hören wir das irgendwann hier auch bei Zwischen Hamburg und Haiti. Danke dir, Dennis, das war klasse.
Danke.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Marion von Klarenau, Konrad Winkler und Udo Schmidt. Und jetzt nochmal schnell, ja, etwas in eigener Sache. Was gefällt Ihnen an der Haiti-Sendung, am Podcast? Was vielleicht auch nicht so ganz? Was sind Ihre Lieblingsthemen? Was hätten Sie vielleicht auch ein bisschen geändert, wenn Sie denn mitreden dürfen? Und Sie dürfen mitreden. Wir haben eine Umfrage vorbereitet und den Link dazu finden Sie in der Beschreibung zum Podcast. Wenn Sie schon mitgemacht haben, dann vielen, vielen Dank. Und für die, die noch nicht mitgemacht haben, das ist jetzt die Chance. Danke, nochmal Grüße von Udo Schmidt.
Von NDR Info.